Ich möchte weiter an diesen Wundern, an dieser Zeichenkette von dem Johannesevangelium noch etwas weiter nachspüren. Quer durch das Johannesevangelium ziehen sich 7 Wunder, die Johannes nicht als Wunder, sondern als Semeia, als Zeichen bezeichnet. Und das ist kein Zufall, sondern er versteht dahinter 7 Hinweise darauf, wie Gott verstanden sein möchte. Also ein Gott, der nicht nur Wunder tut, damit Wunder getan sind, damit Leute dann sagen, oh wie nett, er kann Wunder tun. Sondern wir haben einen Gott, der Kontakt sucht und der verstanden werden möchte. Und das tut er, indem er sich offenbart, indem er zeigt, wer er ist. Und im Johannesevangelium tut er das unter anderem über diese 7 Wunder, die deshalb eben nicht nur als Wunder, sondern als Zeichen bezeichnet werden. Wo wir ansonsten überall in der Geschichte das Wort Wunder finden, finden wir bei Johannes eben dieses Wort Zeichen. Letzte Woche ging es um dieses verrückte Weinwunder und darum, wie viel das mit Jesu Gottheit zu tun hat und damit, wie sich Gott offenbart, wenn er derjenige ist, der gekommen ist, um auf der einen Seite, auf unserer Seite, die Party am Laufen zu halten oder der Herr der Party zu sein. Sorry, also kein Partygott, versteht mich nicht falsch, sondern derjenige, der gekommen ist, Freude zu bringen. Und auf der anderen Seite er derjenige ist, der dann diesen schweren Kelch trinkt, diesen Kelch des Zornes. Also so ein Wechsel, der bereit ist, uns sauber zu waschen und uns Freude zu bringen und uns als heilig anzusehen, weil er derjenige ist, der diesen Kelch trinkt. So, jetzt schauen wir gleich mal weiter zum zweiten Wunder, das als Zeichen bezeichnet wird. Das findet ihr in Johannes 4, da heißt es, als er nun nach Galiläa kam, dann nahmen ihn die Galiläer auf, die alles gesehen hatten, was er in Jerusalem auf dem Fest getan hatte. Denn sie waren auch zum Fest gekommen. Und Jesus kam abermals nach Kana in Galiläa, wo er Wasser zu Wein gemacht hatte. Und es war ein Mann im Dienst des Königs, dessen Sohn lag krank in Kapernaum. Dieser hörte, dass Jesus aus Judäa nach Galiläa gekommen war und ging hin zu ihm und bat ihn, herabzukommen und seinen Sohn zu heilen, denn er war todkrank. Da sprach Jesus zu ihm, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Der königliche Beamte sprach zu ihm, Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt. Jesus spricht zu ihm, geh hin, dein Sohn lebt. Der Mann glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sagte, und ging hin. Und während er noch hinabging, begegnete ihm sein Knecht und sagte, dein Kind lebt. Da fragte er sie nach der Stunde, in der es besser mit ihm geworden war. Und sie antworteten ihm, gestern um die 7. Stunde verließ ihn das Fieber. Da merkte der Vater, dass es zu der Stunde war, in der Jesus zu ihm gesagt hatte, dein Sohn lebt. Und er glaubte mit ihm sein ganzes Haus. Das ist nun das zweite Zeichen, das Jesus tat, als er aus Judäa nach Galiläa kam. Wieder so eine Passage, die uns ein Stückchen Einblick in Gottes Wesen gibt. Und zwar nicht deshalb, weil wir Gott so gut erforschen können, sondern deshalb, weil er sich offenbart, weil er sich so zeigt. Wir können immer nur das von Gott erkennen, was er uns zeigt. Alles andere bleibt Spekulation. Es gibt so viel Spekulation darüber, wie Gott ist und wie das alles ganz genau funktioniert. Und ich finde, es gibt genug Bücher, die lesen sich wie eine Bedienungsanleitung für Gott. Und ganz ehrlich, die haben wir nicht. Wir haben nur das, was er uns zeigt. Und je näher wir uns an dem halten, was er uns von sich zeigt, glaube ich, desto näher sind wir an einem realistischen Gottesbild. Das heißt nicht, dass Gott an anderen Stellen nicht auch verstanden wird. Oder dass er sich nicht hören oder finden lässt. Und dass Gott nicht manchmal auch auf wirre Gebete antwortet. Das tut er zum Beispiel. Deshalb glaube ich, dass es an manchen Stellen gar nicht so schlimm ist, wenn wir ihn nicht hundertprozentig verstanden haben. Und dennoch, wenn wir ihn suchen, dann geht es ja auch darum, den Gott zu suchen, den wir in der Bibel finden, und nicht den Gott, den wir uns selber machen. In seinem Epilog, im letzten Teil des Johannesevangeliums, da gibt uns Johannes Einblick in die Motivation seines Evangeliums. Da schreibt er, noch viele andere Zeichen hat Jesus vor den Augen seiner Jünger getan, die in diesem Buch gar nicht aufgeschrieben sind. Diese hier aber sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus Christus ist der Sohn Gottes und dadurch, dass ihr glaubt, Leben habt in seinem Namen. Also das, was aufgeschrieben ist, ist eine Auswahl. Wir müssen damit rechnen, da ist noch ganz viel anderes passiert. Das, was aufgeschrieben ist, ist eine Auswahl und sie hat ein Ziel, uns zum Leben zu führen und uns zum Glauben zu führen. Und das wird in diesem Wunder hier, finde ich, sehr sichtbar. Das ist ein Wunder, das dazu angetan ist, Glauben zu wecken und Menschen zum Glauben zu führen. Wenn wir einmal durch die geistliche Gemeindelandschaft wandern, oder vielleicht sogar durch die Gesellschaft, dann glaube ich, dass Glaube ein sehr schillernder Begriff ist. Da gibt es Menschen mit einem sehr kindlichen Vertrauen, die genau das als Glaube bezeichnen. Da gibt es Menschen, die bauen ganz stark auf das, was sie erleben und was sie erleben können und bezeichnen genau das als Glaube. Da gibt es Menschen, die vertrauen auf das Gehörte. Vielleicht sogar manchmal fast auf das Gehörte allein. Und sagen, darum geht's doch. Und dann gibt es vielleicht skeptische und es gibt weniger skeptische Hörer. Und ich glaube, wenn Glaube nur eines davon wäre, dann wäre er nicht für alle. Dann wäre er für eine bestimmte Zielgruppe. Dann gäbe es sowas wie die, die gut sind im Glauben und die, die halt nicht so gut sind. Zum Beispiel. Und ich glaube, das sehen wir hier auch. Glauben will etwas Lebensbringendes, Lebensveränderndes sein. Ewiges Leben ist etwas, das Leben bringt, das das Leben verändert. Und es ist nicht nur für die einen oder für die anderen. Es ist nicht nur für die, die besonders gut und tief schürfen wollen. Oder die, die besonders sentimental sind. Oder die, die besonders begeisterungsfähig sind. Sondern es ist etwas, was alle mitnehmen möchte. Ich wünschte, ich hätte deinen Glauben. Hast du den Satz schon mal gehört? Also ist mir schon einige Male begegnet. Insbesondere dann im Gespräch mit Menschen, die sagen, kann ich aber ja gar nicht. Oder habe ich nicht, wie auch immer. So, das klingt so, als wäre Glaube ein Talent. Ich glaube, wir können hier verschiedene Dinge über den Glauben lernen in dieser Geschichte. Das erste, lebensverändernder Glaube, wie wir ihn hier treffen, der beginnt mit einem guten Grund. Lebensverändernde Glaube ist nicht grundlos. Er beinhaltet Rationalität und dieser Grund ist sogar ein Stück ergründbar. Zweitens, lebensverändernde Glaube entwickelt sich aber über diesen Grund hinaus. Er entwickelt sich über diesen Grund hinaus und er muss sich über diesen Grund hinaus entwickeln, um zu Vertrauen zu werden. Drittens, lebensverändernde Glaube, der rettet nicht durch seine Qualität, sondern durch sein Objekt, durch das, auf was er bezogen ist. Und lebensverändernder Glaube liebt am Schluss Jesus und nicht das, was er gibt. Wir fangen mal vorne an. Lebensverändernder Glaube, der beginnt mit einem guten Grund. Der ist rational und nachvollziehbar und ergründbar. Warum kommt dieser Mann zu Jesus? Warum kommt er zu Jesus? Weil er von ihm gehört hat. So steht es drin. So beschreibt es Johannes. Das pfeifen die Leute von den Dächern, was er in Jerusalem getan hat. Übrigens, in Jerusalem hat er kein Wunder getan. Keines, was bei Johannes festgehalten ist. Aber Johannes spricht dann von Wundern, die er in Jerusalem getan hat. Also wir können davon ausgehen, es fällt in den Bereich der Zeichen, die nicht verzeichnet sind. Also dazwischen ist was passiert. Das letzte Wunder war nicht die Hochzeit zu Kana, wo er Wasser zu Wein gemacht hat, sondern dazwischen ist was passiert, er war in Jerusalem. Offensichtlich hat er da Wunder getan. Sie waren Johannes nur nicht so wichtig, dass er sie extra aufgeschrieben hat. So, und jetzt kommt dieser Beamte des Königs und er glaubt diesen Berichten. Menschen kommen aus Jerusalem, sie haben gesehen, was Jesus getan hat und sie berichten. Und er glaubt ganz offensichtlich diesen Berichten. Vielleicht, weil er Freunde hat, unter denen die kommen. Das ist ein gutes Argument, finde ich, um Dinge zu glauben. Wir teilen ja die Menschen ein in glaubwürdiger, mittelglaubwürdig, nicht so glaubwürdig. Je näher uns jemand ist, je besser wir jemand kennen, je mehr wir ihm vertrauen, desto glaubwürdiger ist eine Quelle. Wir haben oft Quellen, denen wir vertrauen, und wir haben Quellen, denen wir nicht vertrauen. Die einen, die glauben den Historikern, die anderen, die glauben den Freunden, die dritten, die glauben Online-Quellen, die vierten, die glauben dubiosen Online-Quellen. Dann gibt es die, die den Naturwissenschaftlern glauben, oder ja, also, und alles hat seine Begründung, warum wir das glauben. Und es geht mir nicht darum, das jetzt hart zu werten, sondern es geht mir darum zu sagen, wenn wir ein Urteil fällen, dann ist das erstmal ein rationales Urteil. Auf irgendeine Art. Es ist immer die Frage, wie wir das rational für uns begründen, aber wir haben einen Schlüssel, nach dem wir bewerten, was ist richtig, was ist falsch. Und da fängt auch Glauben an, tatsächlich. Und eines haben alle diese Quellen gemeinsam, nämlich, dass wenn wir ihnen vertrauen, dann erlauben wir ihnen, dass sie unsere Denkwelt beeinflussen. Dass sie unsere Weltsicht prägen und dass sie Fragen stellen an die Dinge, denen wir vertrauen. Also je nachdem, welchen Dingen wir vertrauen, prägt das unsere Weltsicht. Sondern was an diesem Mann einfach auffällig ist, zurück zu ihm, dieser Mann hat Vertrauen. Nicht in Jesus, glaube ich. Nicht zu diesem Zeitpunkt. Den kennt er ja gar nicht. Woher sollte er das haben? Sondern in die Berichte über Jesus, die es gibt, hat er Vertrauen. Aha, es lässt sich also nicht beweisen. Glauben lässt sich also nicht beweisen. Beweis es. Das Argument greift, finde ich, tatsächlich zu kurz, denn erstens, wir können ultimativ gar nichts beweisen. Ich kann noch nicht mal beweisen, dass ich hier vorne stehe und euch anpredige. Ihr kennt bestimmt dieses lustige Experiment aus der Schulzeit mit Blip und Blop, die dein Gehirn aus deinem Kopf genommen haben und es in eine Petrischale mit Nährlösung versetzt haben und jetzt versorgen sie dein Gehirn mit Informationen. So, du wirst es nicht merken. Wie denn? Du weißt es ja nicht. Also du kannst das letztgültig, so abwegig das klingt, nicht nachweisen, dass es nicht so ist. Oder ich bin ein Kind der Matrix-Ära. Soll heißen, als ich gerade Teenie war, da war dieser Film Matrix gerade cool. Jetzt ist er angestaubt und viel zu alt. Aber der Grundgedanke ist ja, was, wenn es eine Realität hinter unserer Realität gibt, die wir nicht kennen und deshalb gar nicht nachweisen können. Aber es ist die eigentliche Realität. So, und das Lustige an diesem Denksportmodell, sage ich mal, ist, wir können es nie nachweisen. Könnte so sein. Ich halte es nur nicht für wahrscheinlich. So, und jetzt sind wir bei Wahrscheinlichkeitsabwägungen. Warum halte ich es nicht für wahrscheinlich? Weil alles, was ich wahrnehme, mir sagt, so ist es nicht. Das ist aber nicht bewiesen. Das ist Wahrscheinlichkeit. Das ist mein Dafürhalten und mein Gefühl. So ist es nicht. Das heißt, Realitätssicht ist nicht willkürlich. Es ist auch nicht willkürlich, dass ich davon ausgehe, dass es nicht eine Parallelwelt gibt, die Matrix ist. Also es könnte ja sein. Aber alles, was ich wahrnehme, alles, was ich begreifen kann, alles, was ich sehe, alles, was mir beweisbar ist, sagt etwas anderes. Deshalb ist es nicht willkürlich, dass ich davon ausgehe, dass es nicht so ist. Und gleichzeitig kann ich es euch nicht beweisen. Und so ist es mit allen wichtigen Dingen im Leben, fürchte ich. Also manches lässt sich überprüfen und manches nicht. Wenn ich euch sage, hier im Saal sind 156 Stühle, dann ist das tatsächlich eine Sache, die überprüfbar ist. Ihr könnt es nachzählen, ich habe es nicht gezählt, deshalb liege ich idiotensicher falsch. Es wäre ein sehr, sehr großer Zufall, wenn ich jetzt richtig läge. Dann könnt ihr mich an dieser Stelle eine Lüge überführen. Aber wenn ich euch sage, meine Frau liebt mich, beweist mir das mal. Dann wird es schwierig. Aber wie viele Stühle hier im Saal sind, ist ehrlich gesagt irrelevant für mein Leben. Aber ob meine Frau mich liebt, das ist wichtig. Und ich kann das nicht beweisen. Ich bin wieder nur an dem Punkt, wo ich sagen kann, alles deutet darauf hin. So, wenn ich nach Hause komme, dann ist sie da und sie hält es mit mir aus. Es ist wahrscheinlich, dass sie mich nicht ganz doof findet. Aber ich kann das nicht beweisen. Das heißt, Ich kann nur Anzeichen deuten. Und ich könnte nachforschen über die Zuverlässigkeit von, oder ihr könntet nachforschen über die Zuverlässigkeit von Geschichten. Ihr könntet zum Beispiel gehört haben, dass ich verheiratet bin, und ihr könntet nachforschen und feststellen, wahrscheinlich gab es diese Hochzeit. Ich weiß nicht, ob ich es hinkriege, das nachzuweisen. Ihr könnt es mal versuchen, wäre schon gar nicht so einfach. Vor allem, wenn ihr den Quellen nicht traut. Also wenn dann irgendwer natürlich sagt, ja, guck mal, ich war dabei, oder ich habe da noch eine Einladung, dann könnt ihr immer noch sagen, ja, aber vielleicht gab es die Hochzeit trotzdem nie. Könnte ja sein, die Mondlandung gab es ja auch nicht. Ganz am Ende kommst du irgendwann an den Punkt, wo du dem vertrauen musst, was du hörst und siehst. Absolute Wahrheit in diesem Sinne ist für uns tatsächlich an den meisten Stellen nicht zugänglich. Also im Sinne von absolute Prüfung. Wahr oder falsch. Wenn ihr, ganz oft höre ich, dieses Glauben heißt nicht wissen. Die Tage erst wieder irgendwo. Von einem Kreis Mütter, die im Gespräch waren. Ja, und dann sage ich meinem Kind ja immer, Glauben heißt nicht wissen, das brauchst du gar nicht glauben. Also super. Gute Grundeinstellung. Damit kommst du im Leben bestimmt weit. Weil Wissen gibt es halt nicht, in diesem Sinne. Also es gibt schon Wissen, versteht mich nicht falsch. Es gibt auch nachprüfbares Wissen. Aber die allermeiste Form von Wissen beruht darauf, dass wir Annahmen treffen, dass wir abwägen und dass wir dann durchaus rational, nicht irrational, ja, nach bestem Wissen und Gewissen abwägen und entscheiden. Und wenn wir das nicht tun würden, dann würde uns alles, was irgendwie an Weltsicht funktioniert, davon schwimmen. Dann müssten wir uns tatsächlich auf Blip und Blop und die Sache mit der Petrischale beschränken. Und was soll man dann machen? Kommen wir ja gar nirgends hin. Also, dieser Glaube von diesem Mann hier, der beginnt mit Rationalität. Der beginnt mit einem ganz rationalen Punkt. Er hat davon gehört, dass Jesus Wunder tut. Und deshalb kommt er zu ihm. Das ist erstmal alles. Ich weiß nicht, ob er an Jesus glaubt, aber er glaubt daran, dass Menschen davon berichten, dass dieser Mann Realität verändern kann. Und deshalb kommt er. So, zweitens, Glaube muss über Rationalität hinauswachsen, um zu echtem Vertrauen zu werden. Erst dann wird es echter Glaube. Dieser hörte, dass Jesus aus Judäa nach Galiläa gekommen war, und er ging zu ihm hin und er bat ihn, herabzukommen und seinen Sohn zu heilen, denn er war todkrank. Nachvollziehbar, oder? Verzweifelter Vater, der die Berichte gehört hat, und er macht sich auf und er geht zu Jesus. Und Jesus, der hat mal wieder einen richtig guten Tag. Weil der antwortet, oder der Vater, der kommt vermutlich und er spricht die Sache an. Und Jesus, der kommt dann und sagt, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Letzte Woche war er auch schon schroff, gell? Letzte Woche war Jesus schroff zu seiner Mutter. Der er diese Sache ins Gesicht knallt von wegen, Frau, was habe ich mit dir zu tun? Technisch nicht falsch, was er da sagt, aber schroff. Hier ist er wieder schroff, finde ich. Schroff zu diesem Vater mit dem kranken Kind. Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Wenn man in die deutsche Übersetzung schaut von dem Ding, dann sieht man gar nicht so schön, was man wieder im Hebräischen sieht, weil dieser Vater, der bittet danach ja dann nochmal und der bittet mit den Worten, komm herab, ehe mein Kind stirbt. Komm herab, komm mit. Ehe mein Kind stirbt. Bitte komm mit. Und das Interessante ist, ansonsten ist hier die Rede von dem Sohn, er sagt Kind. Und im Hebräischen ist das, was hier als Kind verwendet wird, Paidion ist eine Verkleinerungsform, eine Koseform. Also dieser Vater sagt, komm bitte mit, bevor mein Kindchen stirbt. Mein Kindchen liegt im Sterben. Jetzt ist mein Söhnchen. Wenn ich mir diese Formulierung einfach vorstelle, ich habe ein krankes Söhnchen, vielleicht mein Joel, der hier rumrennt, und dieser Vater, der kommt zu Jesus und sagt, mein Söhnchen stirbt, bitte komm mit, du bist doch ein Wunderheiler, ich habe es gehört. Und dann würde ich doch an dieser Stelle eine emotionale Reaktion erwarten, da ist dieser Beamte emotional aufgewühlt. Und er kommt und er macht sich klein und da würde ich eine einfühlsame Rede erwarten und stattdessen kommt diese schroffe Antwort. Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Und jetzt? So, und wieder mal stehe ich an so einem Punkt, wo ich denke, boah, Jesus, das hätte ich jetzt gerne anders gelesen. Diese Geschichte hätte ich gerne anders gelesen. sondern wenn wir davon ausgehen, dass Gott die Liebe ist und dass Jesus die Liebe im Blick hat, ja, muss ich doch hinschauen und mich fragen, was verbirgt sich hinter dieser Antwort? Warum an dieser Stelle diese schroffe Antwort? Was will Jesus damit? Und in welcher Form ist diese Antwort an dieser Stelle an diesen Vater Liebe? Und ich glaube, dass wir da die Schleife zurück brauchen zum Epilog, zu Johannes 21. Dass es ihm darum geht, Glauben zu wecken. Dass es ihm darum geht, Vertrauen zu wecken. Und dass es ihm an dieser Stelle nicht um den Sohn geht, sondern um den Vater, den er im Blick hat. Und mit dem geht er jetzt in dieser Geschichte auch ein Stück weiter. Da gibt es eine Geschichte, die ein kleines Stückchen parallel läuft. Da kommt ein Zenturion zu Jesus und er sagt, ich bin nicht würdig, dass du einkehrst unter mein Dach. Es ist nur ein kleiner Unterschied. Ansonsten ähnliche Szenerie. Auch einer krank, auch einer kommt. Und er kommt zu Jesus und er sagt, ich bin es nicht würdig, dass du einkehrst unter mein Dach. Aber sag nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Das ist fast dasselbe, aber etwas ist ganz anders. Der Zenturion weiß, wer Jesus ist. Er glaubt nicht den Berichten über ihn, sondern er glaubt an ihn. Wenn er sagt, ich bin es nicht würdig, dass du unter mein Dach kommst, dann sagt er damit, ich weiß, wer du bist. Und dieser Vater hier, fast die gleiche Szene, aber er geht hin und sagt, ich habe keine Ahnung, wer du bist, aber ich habe gehört, du kannst Wunder tun. So, und Jesus verhaftet ihn genau auf diesen Gedanke, wenn er sagt, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht. Da ist noch was dazwischen, da ist noch ein Weg, den Jesus mit diesem Vater gehen möchte. Jesus möchte hier also nicht nur das physische Problem dieses Vaters beheben, also den Sohn heilen, sondern er möchte die Familie zu echtem Glauben führen. Und echter Glaube muss über das eigentliche Wunder, muss auch über die Rationalität, über das Begründbare hinausschauen, damit er zu vertrauen wird. Also im Prinzip sagt Jesus zu diesem Mann, dein Glaube muss über das hinauswachsen, was du jetzt gerade siehst und greifen kannst. Du glaubst dem, was du siehst und was du gehört hast, aber echter Glaube wird dahinter blicken. Und der Mann, der fragt dann nochmal, also er bittet dann ja Jesus nochmal und sagt, komm bitte, komm mit. Mein Söhnchen stirbt. Und ich finde diesen Belastungstest, diesen Stresstest, den Jesus hier mit ihm macht, dieses Experiment, oder nennt es, wie ihr wollt, er nimmt ihn ja an der Hand, aber er fordert ihn ganz schön heraus. Das ist hart. Das ist richtig hart in dieser Lage. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass, ich sag mal, ich das guten Gewissens an derselben Stelle machen könnte, ohne mich da vor Gott zu vergreifen und zu versündigen. Ja, jetzt ist das Gute und Günstige an dieser Stelle, dass Jesus ja Gott ist. Und deshalb sehen wir von ihm immer wieder Dinge in einer Steilheit, die wir vielleicht bei uns selber beobachten können. Also, dass Gott uns in unserem Leben manchmal genauso herausfordert. Weil er weiß, was er mit uns tun kann und was wir brauchen. Also nicht unbedingt jetzt etwas, was ich zum Nachahmen vorschlagen würde. Ja? Sondern wo ich sagen würde, das ist Gottes Art zu handeln. Da zeigt sich Gott drin und es ist kein Handlungsvorschlag für unsere Seelsorge. Der Mann, der fragt dann nochmal. Und das ist auch nachvollziehbar, dass er nochmal fragt. Und er bittet ihn, komm mit mir. Warum tut er das? Warum sagt er zu Jesus, komm mit mir? So, weil damit hat er eine Versicherung, er hat den Heiler dabei. Und ich glaube, alles, was dieser Mann in der damaligen Zeit über Heilung weiß, ist, da braucht es einen, der hinkommt. Also wenn wir uns Elia und Elisa zum Beispiel anschauen, die bis dahin vermutlich die größten Wunderheilungen vollbracht haben, die gehen immer hin. So, das ist das Setting, das der Mann kennt. Also er hat hier jemand vor sich, Wunderheilungen, es gab noch ein paar andere Wunderheiler zu der Zeit. Ob die jetzt heilen konnten oder nicht, ist eine andere Frage. Aber zumindest dieses Motiv war bekannt, des Wunderheilers. Und der Wunderheiler, der muss natürlich hingehen. Und dann tut er irgendwas. Irgendwas muss er tun. Und dann passiert was. So, und Jesus fordert diesen Mann hier an dieser Stelle heraus, dass er im Prinzip sagt, ich fordere dich dazu heraus, das zu glauben, was noch keiner gesehen hat. Und dem zu vertrauen, was bisher noch niemand erlebt hat. und über das hinaus zu wachsen, was bisher möglich war. Und du musst leben mit der Möglichkeit, dass ich dich gerade einfach nur loswerden möchte. Bist du bereit, meinem Wort zu vertrauen? Und es ist auch mal wieder so eine Stelle, wo ein versteckter Hinweis auf die Göttlichkeit von Jesus mit drin liegt. Es gibt bis zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, nur einen, der durch Worte schaffen kann. Also wenn wir können schon auch Dinge beschließen, so, dann wird erstmal viel geredet und dann können wir sie tun. Dann haben wir sie beschlossen und wir haben sie getan. Nur Gott ist derjenige, der am Anfang sagt, es werde Licht und es wird Licht. Da steht nicht, und Gott sprach, es werde Licht und dann hat er das Licht gemacht. Sondern Gott und sein Wort und sein Tun sind eines. Er kann allein durch sein Wort tun. Und das beobachten wir hier auch, dass Jesus im Prinzip sagt, ich werde es tun, allein durch mein Wort. Mehr braucht es nicht. Ich muss nicht hingehen, ich muss ihn nicht berühren, ich muss ihn nicht salben, ich muss nicht mit dir kommen, ich muss dich nicht trösten, ich tue es. Kannst du so viel Vertrauen einfach nur in mein Wort legen? Und wisst ihr, was völlig verrückt ist? Der macht das. Der macht das. Und das ist der Punkt in der Geschichte, wo ich dann dran stehe und mir denke, dieses Vertrauen muss ich erstmal aufbringen. Es könnte gut sein, an dem Moment wäre ich abgebogen. Und hätte gesagt, dann lass es halt. Wenn du es nicht willst, wenn du nicht mitkommst, dann lass es halt. Jesus spricht zu ihm, geh hin, dein Sohn lebt. Der Mann glaubte dem Wort, das Jesus ihm sagte und ging hin. Es steht einfach nur so da. Und es ist so abgefahren. Und dann, was Jesus hier eigentlich, Jesus macht hier ja was. Also erstens macht er was mit dem Kind, aber das Größere, was er tut, ist, dass er etwas mit diesem Mann macht. Er verändert dessen Glauben mit der Art, wie er ihm hier begegnet. Von jemandem, der glaubt, dass Jesus Wunder tun kann, hin zu jemandem, der ihm als Person glaubt. Der ihm als Person vertraut. Also der Inhalt des Glaubens dieses Mannes hat sich vollkommen verändert. Bisher war er jemand, der auf Berichte vertraut hat. Und jetzt ist er jemand, der Gottes Wort glaubt. Ich gehe ganz gern klettern. Wenn man klettern geht, dann gehört es zum Vorstiegsschein mit dazu, dass man sich aus verschiedenen Höhen fallen lässt. Also Vorstiegsschein ist, man darf auch mal der Erste sein, der die Wand hochklettert. Nicht erst der Zweite. Und da ist es ganz hilfreich, wenn man der Erste ist, der in so einer Seilschaft unterwegs ist, dass man dann keine Angst hat, auch mal zu fallen. Das gehört einigermaßen zentral dazu, weil es wird früher oder später passieren. So, und wenn du fällst, dann fällst du besser gut als doof. Das heißt, da gehört es mit dazu, du kletterst hoch und dann kletterst du ein paar Meter die Wand hoch und dann in aufsteigender Höhe darfst du dann jeweils noch ein Stückchen über deinen letzten Sicherungspunkt rausklettern und dann musst du dich fallen lassen. Erstmal darfst du das selber entscheiden, dann auf ein Kommando vom Boden und die Höhe wird immer größer. Also erst du kletterst einen halben Meter drüber raus und dann fällst du einen halben Meter an deinem letzten Sicherungspunkt vorbei, einen halben Meter tiefer als einen Meter, plus Seildehnung ein bisschen mehr. So, und dann machst du das gleiche ein paar Mal hintereinander. Immer mit größer. Und am Ende fällst du vielleicht 6-7 Meter, wenn es in volle Seildehnung geht. So, warum macht man sowas? Das ist das gleiche wie früher im Chemieunterricht. Das ist eine Sache, dass du um die Fähigkeiten deines Seiles weißt. Dass du weißt, dieses Seil trägt dich. Es ist etwas anderes, dich in dieses Seil fallen zu lassen und ihm auch blind zu vertrauen. Ich glaube, wir neigen dazu, wenn wir nicht herausgefordert sind an diesem Ende, Jesus zu glauben, aber ihm nicht automatisch zu vertrauen. So, weil Vertrauen braucht diesen Schritt über den Glauben raus. Und ich kenne es, wir haben andere Dinge, denen wir gerne vertrauen. Ich mache euch ein einfaches Beispiel, damit es immer am besten festzumachen und ich kenne es auch von mir. Wir glauben Jesus, aber wir vertrauen Geld. So, oder anderen Formen der Absicherung. Wir glauben Jesus, aber wir vertrauen einer anderen Form der Absicherung. So ein an Jesus glauben ist eine Sache. Das kann dieser Mann von Anfang an, der glaubt an Jesus. Der glaubt, dass Jesus es tun kann, deshalb kommt er. Aber echter Glaube, der auch uns tragen darf, der Leben bringt, der verbindet dieses an Jesus glauben mit echtem Vertrauen. So, und in dieser Geschichte, das ist jetzt nicht so, dass wir das leisten müssten, sondern Jesus führt diesen Mann an diesen Punkt. Und das ist auch ein Punkt, an den Jesus uns, glaube ich, führt. Dass wir ihm unser Leben anvertrauen, mit allem, was wir wissen, mit Rumpf und Stumpf. Und echtes Vertrauen heißt in diesem Sinne dann auch, dass wir wissen, wenn das, was Jesus sagt, nicht wahr wäre, dann gäbe es nichts mehr, was uns hält. Das ist echtes Vertrauen. So, und das führt mich zu meinem dritten Punkt. Echter Glauben, der rettet durch sein Objekt und nicht durch seine Qualität. Echter Glauben rettet durch Jesus und nicht durch die Stärke unseres Glaubens. Wenn ich nur Glauben hätte wie ein Senfkorn. Ihr kennt das, gell? So, das wird super gern verwendet, dieses Beispiel, wenn ihr nur Glauben hättet als wie ein Senfkorn, um einen notwendigen großen Glauben zu begründen. Hey, euer Glaube ist ja offensichtlich nicht mal so groß wie ein Senfkorn. Aber sagt Jesus da genau das Gegenteil. Er sagt, es geht eben nicht um die Größe des Glaubens. Es geht auch nicht um die Qualität oder um die Quantität. Es geht nicht um die Erfahrung. Es geht einzig und allein um das Objekt. Es geht einzig und allein um den, an den ihr glaubt. Die Größe des Glaubens ist nicht entscheidend. Das reicht, wenn er so groß ist wie ein Senfkorn. Es geht um den, auf den es bezogen ist. Luther beschreibt drei Schritte zum Glauben. Nämlich als erstes Wissen. Also, das ist ganz rational. Jetzt bin ich aus meinem Skript gefallen. Wissen, also Theorie. Dann Glauben, also Zustimmung. Ja, das ist so. Und dann im dritten Vertrauen. Darauf baue ich mein Leben. Und Vertrauen ist existenziell. Das heißt, ich hänge mich an diesen Jesus. Und dann hängt mein Leben davon ab, dass es dieses ewige Leben gibt. Und dass das, was ich lese und verstehe, wahr ist. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wenn wir diese Stellen lesen und sie ernst nehmen, dann können wir nicht dahinter zurück zu sagen, genauso groß sind die gemeint. Nicht kleiner, als wir sie lesen. Das ist nicht ein netter Spruch für irgendeine Karte, dass wir uns gut fühlen. Das ist ein Anspruch, ein kompletter Anspruch auf dein Leben. Mach dein Leben komplett von mir abhängig. Und dann geht dieser Mann und er bringt irgendwie dieses Vertrauen auf und dann findet er heraus, dass sein Sohn in dem Moment geheilt wurde, als Jesus es gesagt hat. Also Jesus bringt diesen Mann über die Linie des Fürwahrhaltens zu echtem lebensverändernden Glauben. Warum? Weil er gelernt hat, ich kann Jesus vertrauen. Ich kann seinem Wort vertrauen. Nein, ich vertraue nicht den Geschichten, die es über ihn gibt. Ich vertraue nicht den Wundern, die er tun kann. Ich vertraue ihm. Und ja, sein Glauben geht hier bestimmt das erste Mal durch eine Anfechtung. Und ich glaube, das ist auch eine Erfahrung, die wir machen dürfen und mit der wir rechnen dürfen. Das ist kein böser Test hier von Gott, sondern es ist notwendig, um diesen Mann zum Vertrauen zu bringen. Ich kann mir vorstellen, der geht nach Hause. Und ganz offensichtlich ist es ein Stückchen, was er vor sich hat, weil es heißt ja, es war am nächsten Tag, als die kommen ihm schon entgegen. Ich finde, man liest es immer so nett. Der läuft dann nach Hause und dann kommen die ihm schon entgegen. So, als wäre er gerade erst bei Jesus um die Ecke gebogen. Wir stellen fest, das ist am nächsten Tag. Ich kann mir vorstellen, das war der längste Heimweg, den dieser Vater in seinem Leben zu gehen hatte. Und ja, es ist super gerafft, weil es bloß 3 Verse sind. Aber was bedeutet denn das? Dich auf einen 2-Tages-Marsch nach Hause zu machen. Vertrauen zu wollen und zu hoffen, dass es berechtigt ist. Und ich kann mir vorstellen, der ist nicht nach Hause gegangen und hat da fröhlich vor sich hingesungen, wir gehen von Sieg zu Sieg oder irgendwie sowas. Und ich weiß jetzt, dass es gut ist und ich kann es programmieren, ich weiß es nicht. Ich lese es jetzt gerade da rein, gell? Armer Vater, vielleicht tue ich mal Unrecht. Aber ich kann mir vorstellen, dass es ein zagendes, zauderndes, vielleicht auch noch zweifelndes Glauben war. Und er möchte glauben. Aber wie schwer ist es in diesem Moment zu glauben? Und das möchte ich uns ganz seelsorgerlich zusprechen. Es geht nicht um die Größe des Glaubens. Es geht nicht um die Qualität. Es geht einzig und allein um die Frage, ob er geht und ob er es tut und ob er vertraut. Und dann geht es um den, auf den unser Glauben bezogen ist. Unser Glauben kann noch so groß sein. Wenn er ins Flying Spaghetti Monster als Ziel geht, dann geht er fehl. Wenn wir einen starken Glauben in was auch immer haben, ich will jetzt aus dem Stegreif kein blödes Beispiel finden, ansonsten lange ich wahrscheinlich daneben. Also Glauben hängt einzig und allein von der Frage ab, auf was er bezogen ist. Wenn der, an den wir glauben, das nicht halten kann, was wir glauben, dann kann der Glauben noch so stark sein. Das ist vollkommen umsonst. Deshalb hängt unser Glauben einzig und allein von Jesus als unserem Herrn und Erlöser ab, von nichts anderem. Also ob dieser Mann voll war von überströmendem Vertrauen, als er da nach Hause geht, das weiß ich nicht. Aber er hat das richtige Objekt seines Glaubens. Er glaubt und er vertraut Jesus und es zahlt sich ja auch direkt danach aus. So, ich kann beim Klettern natürlich noch so doll vertrauen, weil ich so ein toller Kletterer bin, dass ich so toll meinen Kräften, meinen Fähigkeiten vertraue, dass ich kein Seil mitnehme. Es soll ja Menschen geben, die machen sowas. Ja? Und das mag auch eine Weile lang gut gehen. Aber ich merke irgendwann, dass das Objekt meines Glaubens mir leider nicht trägt, wenn ich falle. Es ist völlig egal, wie charismatisch und stark und super und fest ich daran glaube, dass mir schon nichts passieren wird. Wenn ich falle, dann falle ich. Deshalb finde ich ganz simpel und ganz einfach für uns, wir müssen gar nicht die Größe unseres Vertrauens mit der Größe dessen verwechseln, auf den wir vertrauen dürfen. Wir dürfen uns vollkommen auf den werfen. Der hat die Größe. So, und das ist das Tröstliche und das Eigentliche hier, dass es Jesus hier nicht um die Größe des Glaubens dieses Mannes geht, sondern darum, dass er echten Glauben in ihm wecken möchte. Und dass er Jesus buchstäblich in voller Größe vertraut, als seinem Retter, als seinem Gott, nicht weniger. Und genauso viel Vertrauen braucht dieser arme Kerl, genauso viel, dass er heimgeht. Und dann rettet Jesus diesen Sohn. Und er braucht gerade genug Glauben, sich da tatsächlich Jesus anzuvertrauen. Sondern was das auf die Spitze getrieben heißt, das sehen wir in Markus 9, 24, das ist die Jahreslosung von 2020. Es gibt immer so ein paar Verse, mit denen ist man immer unterwegs. Die kommen auch immer wieder. Da kommt ebenfalls ein Vater zu Jesus, das ist Wahnsinn. Da waren echt einige, gell? Da kommt ebenfalls ein Vater zu Jesus und er bittet, er möge seinen besessenen Sohn heilen. Und da sagt Jesus, alle Dinge sind dem möglich, der glaubt. Und dann heißt es, dass da umgehend oder so ähnlich dieser Vater dann ruft, ich glaube, hilf meinem Unglaube. Ich glaube, hilf meinem Unglaube. Also das ist wirklich, also das ist das Senfkorn. Ich glaube, das ist die kleinste Form des Glaubens. Zu sagen, ich glaube, dass du es tun kannst und ich kann es nicht glauben, aber selbst darin will ich dir vertrauen. Bitte mach's. Du kannst es tun. Ich glaube, dass du den Glaube in mir wecken kannst. So, und auch da, die Kraft kommt nicht aus dem Glaube. So wenig Glaube, was soll da für eine Kraft rauskommen? Sondern sie kommt aus dem, auf den sie bezogen ist. Kinder lernen, dass das Licht angeht, wenn sie den Lichtschalter betätigen. Das können meine Kinder ganz gut, Joel insbesondere. Also der weiß besonders gut, dass das Licht ausgeht, wenn er den Lichtschalter betätigt. Das macht er gerne an allen Ecken und Enden. So, das ist Selbstwirksamkeit. Ich kann Licht machen, würde ich sagen. Und es dauert dann doch ein bisschen länger, bis wir lernen, ich kann kein Licht machen. Der Lichtschalter kann es auch nicht. Da fließt Strom. Der tut auch weh. Ja, manche Kinder finden es auch früher raus, aber hoffentlich nicht. Das ist Elektrizität. Das ist kein Hokuspokus. Da gibt es eine tatsächliche und belastbare Kraft dahinter. Und weil es diese Kraft gibt, deshalb geht das Licht an, wenn ich den Schalter drücke. Und das ist auch das Prinzip hinter Glauben. Da gibt es einen belastbaren Gott dahinter. Einen, dem wir unser Leben anvertrauen dürfen. Einen, auf den wir vertrauen dürfen. Wir müssen nicht aus uns raus stark sein. Wir müssen uns dem Starken anvertrauen. Und das, was wir hier sehen, ist ein ganz normaler Weg und Prozess. Also, wenn wir jemanden kennenlernen, dann fühlen wir uns von irgendwas bei dieser Person angezogen. Wie schön, dass sich so eine Person mit mir umgibt. Ich kenne das aus meinen Teenie-Jahren. Wie fühlt man sich geschmeichelt, wenn irgendjemand einen interessant findet? Und da gibt es meistens einen rationalen Grund, warum das so ist. Weil diese Person schon älter ist, weil diese Person so hübsch ist, weil was auch immer. Sie auch ansonsten beliebt ist, sie so ein tolles Lächeln hat, sie so sportlich ist, ich sie auch so toll finde. Aber also es gibt immer irgendeinen Grund. Das ist attraktionale Anziehung. Ich finde den anderen anziehend. Jetzt könnte man ganz böse sagen, quasi, wenn eine Beziehung nie über diesen Punkt hinaus wächst und irgendwann bricht dieser Punkt weg und wir lassen die Person los, so, dann ist die zu Recht beleidigt, weil sie sagt, sag mal, hast du mich nur geliebt für mein Aussehen, mein Geld, mein was auch immer. Ja, weil das zu wenig ist. Da ist kein Vertrauen gewachsen. Da ist keine echte Beziehung zueinander gewachsen. Aber es ist der ganz normale Weg, dass es damit beginnt. Und den sehen wir hier eben auch bei diesem Vater und bei Gott. Und den sehen wir auch bei uns und bei Gott. Dass es vielleicht damit beginnt, dass wir am Anfang sagen, du hast etwas für mich. Kannst du mir das geben? Und dass dann aber Glauben über das hinaus wachsen darf. Und am Ende nicht mehr nur das liebt, was Gott uns geben kann, sondern an den Punkt kommt, wo wir sagen können, wir lieben ihn für das, was er ist. Als dieser Mann nach Hause kommt, da sagt er, Jesus hat mich nicht einfach nur abblitzen lassen. Jesus hat nicht einen Grund gesucht, um mich loszuwerden. Jesus hat nicht einfach nur das Wunder getan. Nein, er hat uns geliebt und er hat uns geholfen. So, natürlich kann er das erst sagen, als ihm seine Diener entgegenkommen. Natürlich kann er das erst sagen, als er daheim ist. Natürlich kann er das erst sagen, nachdem er ein Stück gegangen ist. Es geht gar nicht anders. Wenn wir erwarten würden, dass jemand, der gerade zum Glauben gekommen ist, sagen kann, und ich vertraue ihm mit meinem ganzen Herzen, würde ich sagen, das ist erstmal ein Lippenbekenntnis. Es kann gar nicht anders sein. Du musst es erleben dürfen. Und es muss vielleicht auch angefochten sein. Es muss herausgefordert sein. Du musst Vertrauen lernen dürfen. Und dann musst du dahinter kommen, dahinter blicken dürfen, den lieben dürfen, den Gott lieben dürfen, der dahinter steht. Natürlich verdient dieser Mann nicht, dass Jesus seinen Sohn rettet. Weil das ist ein Gedanke, der für mich als Vater gruselig ist. Aber wir verdienen es ja nicht. Wir verdienen es nicht, dass uns Dinge gut gehen. Wir verdienen es nicht, dass Gott Dinge für uns löst und Probleme für uns beiseite räumt. Wir verdienen es nicht, dass Gott jedes Leid von uns fernhält. Und dennoch, und das ist das andere hier, dennoch tut er es. Er tut es. Wir können uns nur nicht einklagen. Und Jesus könnte hier quasi sagen, du verlierst ihn nicht, weil ich ihn rette. Und ich verliere dich nicht, weil ich dich rette. Du verlierst deinen Sohn nicht, mein Vater verliert seinen Sohn. Er verliert ihn für dich. So, das war jetzt sehr schwierig dafür, dass der Text sehr einfach ist, finde ich. Ich möchte euch auf drei ganz einfache Dinge reduzieren. Die fassen das nämlich eigentlich wunderbar zusammen. Wenn du ein Problem hast, geh zu Jesus. Das ist der erste. Wenn du ein Problem hast, geh zu Jesus. Geh nicht woanders hin, geh zu ihm. Zweitens, wenn du zu Jesus gehst, lass ihn auf seine Art antworten. Und das ist das, was diese Geschichte hier hinaushebt über dieses Level von tu doch mal bitte ein Wunder. So, und das Dritte, wenn er dir dann geantwortet hat, dann erzähl es deinen Freunden und deiner Familie. Das ist das, was diese Geschichte am Ende hinaushebt über das Level, wo nur der Vater davon weiß. Und wisst ihr was? Das nennt man Gemeinde. Alle drei Schritte. Von wir kommen zu diesem Gott, über wir vertrauen uns ihm an, hin zu und wir sprechen darüber. Und das wünsche ich mir, dass das auch unter uns passieren darf. Und dass auf diesem Weg auch echter Glaube entstehen darf. Echtes Vertrauen. Amen.